Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Christiane Knoll am Mikrofon herzlich willkommen. Das Volk der Nama hat es zu trauriger Berühmtheit gebracht durch die brutale Auseinandersetzung mit der deutschen Kolonialmacht. Vor 1904 hatten die Nama mit den Deutschen zusammengearbeitet. Nach den Herero-Kriegen starben sie zu Tausenden in Deutsch-Südwestafrika. Eine kleine Gruppe der Nama lebt heute recht isoliert in Südafrika. Für diese Gruppe interessieren sich Genforscher sehr. Aber geht es ihnen wirklich nur um Grundlagenforschung mit der Nama-DNA? Whistleblower erheben schwere Vorwürfe gegen ein renommiertes Genforschungsinstitut. Mehr dazu in dieser Sendung. Beginnen werden wir mit einem anderen Thema, nämlich den Masern. Viel war zuletzt die Rede von einer Impfpflicht gegen die Masern, die Gesundheitsminister Jens Spahn gerne einführen würde. Die Impfraten sinken auch in Deutschland, weil mancher mehr Sorge vor den Nebenwirkungen der Impfung hat als vor den Masern selbst. Eine eklatante Fehlwahrnehmung, sagen Experten, und es gibt neue Argumente für diese Sicht der Dinge. Gleich zwei Studien wurden heute in den Fachzeitschriften Science und Science Immunology veröffentlicht und sie kommen zu dem Schluss, dass eine Maserninfektion das menschliche Immunsystem gehörig durcheinander bringt. Im Studio ist mein Kollege Michael Lange. Die Wissenschaftler sprechen von einer Amnesie des Immunsystems, einem Gedächtnisverlust. Was meinen Sie damit?
Man muss sich das Immunsystem als eine Art Informationsspeicher vorstellen. Das Immunsystem merkt sich frühere Infektionen und wenn der gleiche Erreger dann noch einmal auftaucht, dann ist das Immunsystem darauf vorbereitet. Und eine ganz wichtige Rolle spielen dabei die B-Gedächtniszellen. Die sorgen dafür, dass wirklich innerhalb von Stunden die richtigen Antikörper gegen einen Erreger produziert werden, wenn dieser Erreger dem Immunsystem bekannt ist. Und diese B-Gedächtniszellen, das ist die Hauptinformation der beiden Studien, die werden durch die Masernviren erheblich geschädigt.
Wie sind die Forscher vorgegangen? Wie haben sie die Vorgänge beobachtet?
Ja, sie haben sie an Kindern beobachtet. Allerdings konnten sie nicht den Virus in Aktion beobachten, sondern haben 77 Kinder untersucht, und zwar vor einer Maserninfektion und nach einer Maserninfektion. Da musste man natürlich sehr viele Kinder untersuchen, damit man auch 77 hat, die dann tatsächlich im Untersuchungszeitraum die Masern bekommen. Das waren Kinder aus einer religiösen Gemeinschaft in den Niederlanden, die nicht geimpft waren. Und tatsächlich 77 dieser Kinder haben die Masern bekommen. Und dann hat man einfach verglichen vorher, nachher. Die eine Studie stellt eindeutig fest, dass die Zahl der Antikörper, also der Eiweiße, die sich gegen bestimmte Erreger richten, dass die deutlich reduziert ist und zwar nicht nur kurz, sondern langfristig. Und die andere Studie hat sich die B-Gedächtniszellen genauer angeschaut und zwar auf die Oberfläche dieser Zellen. Dort sind die Empfänger, die erkennen, ob ein bestimmtes Virus bereits bekannt ist und die genau wissen, was dann zu tun ist. Und da hat man tatsächlich festgestellt, dass die Vielfalt dieser Empfänger nachgelassen hat. Also da ist tatsächlich Information verloren gegangen. Und das kann man auch als Amnesie, als Immunamnesie bezeichnen. Das Immunsystem hat durch die Wirkung des Virus, wie immer die stattgefunden hat, etwas vergessen, was es vorher wusste.
Wie gravierend sind denn die Folgen dieses Gedächtnisverlustes im Immunsystem der Betroffenen?
Anscheinend erheblich. Das sieht man zwar nicht aus diesen beiden Studien, das hat man in früheren epidemiologischen Studien untersucht und auch herausgefunden. Und diese Studien vor 4 Jahren, die waren auch der Auslöser für die Studien, die jetzt fertiggestellt wurden. Und die haben gezeigt, dass bestimmte Krankheiten auch bis zu 5 Jahre nach einer Maserninfektion bei den Infizierten später noch auftreten. Also nicht Masern tauchen wieder auf, dagegen besteht ein Schutz, wenn man eine Maserninfektion durchgemacht hat. Aber andere Krankheiten, vor allen Dingen Lungenentzündungen, Hirnhautentzündungen, treten gehäuft auf. Und sie konnten sogar in epidemiologischen Studien zeigen, dass die Todesrate dadurch steigt. Also das wusste man. Man konnte es aber nicht erklären, weil ein direkter Zusammenhang mit den Masernviren war nicht erkennbar. Die waren anscheinend nicht beteiligt. Aber jetzt weiß man, das Immunsystem ist beteiligt. Und das Immunsystem wird dadurch ja indirekt geschwächt, weil es eben sein Gedächtnis verliert.
Das heißt, die Idee, dass der Körper aus einer überstandenen Masernerkrankung gestärkt hervorgeht, das ist ein Mythos.
Das ist völlig verkehrt. Es ist sogar umgekehrt. Nach den neuen Ergebnissen kann man eindeutig sagen, das Immunsystem wird durch eine Maserninfektion geschädigt.
Kann man denn etwas tun mit immunstärkenden Mitteln, zum Beispiel den Gedächtnisverlust verhindern?
Nein. Und zwar liegt das daran, dass das Immunsystem einfach kein Abwehrbollwerk ist, dass man einfach immer nur höher und stärker bauen muss und dann schützt das irgendwie vor anderen Erregern. Das Immunsystem ist ein Informationssystem, es ist ein Informationsnetzwerk und das zeigen diese neuen Forschungen ganz deutlich. Hier geht es nicht um die Zahl der Antikörper oder die Zahl der Immunzellen. Nach einer Maserninfektion ist es definitiv so, dass die Zahl der Immunzellen nach überstandener Maserninfektion schnell wieder ansteigt. Das Immunsystem fährt sofort wieder hoch, damit nicht die nächste Infektion hinterherkommt. Und das klappt auch. Also man muss nicht stärken. Das Immunsystem ist stark. Das Immunsystem weiß nur nicht, wer ein Feind ist. Also diese Information geht verloren. Und das zeigt eben, das Immunsystem ist viel komplexer, als dieses Bild vom Abwehrbollwerk deutlich macht. Und beide Studien haben das wirklich übereinstimmend mit unterschiedlichen Methoden jetzt zeigen können.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, haben Masernimpfungen vielleicht eine ähnliche Wirkung wie eine Maserninfektion? Haben die Forscher das auch untersucht?
Das haben die Forscher nicht untersucht, müsste man auch mal untersuchen. Bisher gibt es aber keine Hinweise, dass eine Maserninfektion zu einer Erhöhung von anderen Krankheiten führt. Also hier ist eigentlich gar keine Fragestellung da. Nur um die Kritik der Impfgegner vorwegzunehmen, wäre es natürlich interessant, das auch noch mal genauso deutlich auch an molekularen Versuchen zu zeigen. Jetzt wurde es auch mit Tierversuchen übrigens nachgewiesen, dass dieser Effekt da ist. Also wir wissen jetzt, die Masernviren schädigen das Immunsystem. Die Masernimpfung haben wir bisher keinen Anlass zu glauben, dass sie das Immunsystem schädigt.
Eine Maserninfektion löscht Teile des Immungedächtnisses und macht so in den Jahren danach anfälliger für andere Krankheiten. Michael Lange hat zwei heute veröffentlichte Studien für uns eingeordnet. Neue Entdeckungen, Beweise für wissenschaftliche Vermutungen, darüber berichten wir gern hier bei Forschung aktuell. Viele Forscher haben zudem Hypothesen und Theorien richtig lieb gewonnen. Nur was tut man, wenn die Daten dann irgendwann nicht mehr zur Theorie passen? Joachim Budde hat einen Vogelforscher in den USA besucht, dem genau das passiert ist.
It's hard to give up something you love.
Etwas aufzugeben, das man liebt, ist immer schwierig. In Stephen Nowickis Fall war es eine Theorie, und zwar eine wunderbar einleuchtende Theorie.
These are song sparrows.
Das sind Singammern, weit verbreitete Vögel überall in Nordamerika.
Songbird across North America, which is one of the reasons they're good for this kind of research.
Unruhig flattern sie in den kleinen Käfigen im Keller der biologischen Fakultät an der Duke University herum. Auf den ersten Blick sehen sie aus wie Spatzen.
They look not like European sparrows. Mm-hmm.
Sie sind ziemlich unscheinbar.
Not very discreet. Little brown birds.
Kleine braune Vögel, die sich gut für Nowickis Tests und Experimente eignen.
The song sparrow is a bird that we can easily raise in captivity.
Singammern lassen sich leicht in Gefangenschaft halten. Wir holen uns Küken, die um die 3 Tage alt sind, bringen sie her und werden ihre Eltern. Wir müssen sie von früh bis spät alle halbe Stunde füttern. Aber vor allem können wir ihr akustisches Umfeld kontrollieren. Wir entscheiden also, welchen Vogelgesang sie zu hören bekommen und können messen, wie gut sie diesen Gesang lernen.
Manche der Singammern schaffen am Ende kompliziertere Melodien, andere einfachere.
So about 20 years ago we proposed a hypothesis.
Vor etwa 20 Jahren stellten wir die Hypothese auf, dass die Männchen ein Gehirn entwickeln mussten, das gut genug ist, um diese Gesänge gut zu lernen. Unser Argument lautete, wenn die Weibchen den Gesang beurteilen, bewerten sie in Wirklichkeit, wie lernfähig das Männchen ist, wie präzise es komplizierte Melodien wiedergeben kann, weil das ein Zeichen dafür ist, wie gut sein Gehirn funktioniert.
Females should want to mate with a smarter male because he's going to be a better parent, better.
Weibchen sind gut beraten, sich mit schlaueren Männchen zu paaren, weil die besseren Väter sind, bessere Nistplätze und mehr Futter finden und bessere Gene mitbringen. Die Idee war also, dass Männchen, die besser singen können, in allen möglichen anderen Dingen besser sind.
Das klingt plausibel.
It is an intuitive idea. That makes sense, which is why we came up with it. It wasn't rocket science.
Es ist eine intuitive Idee, die Sinn ergibt. Darum sind wir überhaupt darauf gekommen. Keine Raketenwissenschaft, sondern schön einfach. Allein deshalb mögen so viele Leute die Idee.
Um sie zu untermauern, sollten die Vögel Aufgaben bewältigen. Dazu fingen Stephen Nowicki und seine Kollegen jahrelang jeden Sommer Singammern und die nahe verwandten Sumpfammern und unterzogen sie etwa 3 Wochen lang einer ganzen Reihe von Tests. Denn bei Menschen und sogar bei Mäusen hatten Studien gezeigt, wer gut darin ist, eine Art Rätsel zu lösen, meistert auch viele andere Rätsel leichter.
Cognitive abilities tend to be correlated in humans and in fact work has been done in mice, again showing that
bei Menschen und Mäusen sind kognitive Fähigkeiten korreliert, also Anzeichen einer allgemeinen Intelligenz, nicht so bei Vögeln. Wir hatten Tiere, die eine Aufgabe großartig lösten und eine andere schrecklich schlecht. Das konnten sogar ähnliche Aufgaben sein. Und Artgenossen aus derselben Population schnitten wieder völlig unterschiedlich ab. Es ist schwer, die These aufrechtzuerhalten, dass der Gesang von Vögeln etwas über ihre allgemeinen kognitiven Fähigkeiten aussagt, wenn die einzelnen Fähigkeiten nicht einmal miteinander korrelieren.
Damit nicht genug. Die Ornithologen wiederholten ihre Tests mit denselben Tieren.
The way a bird performed in one year didn't predict the way it performed in other years.
Ihre Leistung im einen Jahr sagte nichts darüber aus, wie sie im nächsten Jahr abschnitten. Darum haben wir letzten Endes, als wir einen wirklich umfangreichen Datensatz hatten, festgestellt, wir lagen völlig falsch.
Was macht man mit solchen Daten? In der Schublade verschwinden lassen und nie wieder darüber reden?
I'm very grateful to the editors of journals where we've published this that are allowing us to publish negative data.
Ich bin sehr dankbar dafür, dass die Redakteure der Wissenschaftsjournale uns erlaubt haben, die negativen Daten zu veröffentlichen. Es sind gute, überzeugende negative Daten, aber Sie wissen ja, dass es Befürchtungen gibt, dass Journale lieber Positives veröffentlichen.
Positive things that are supporting hypothesis.
Die Hypothese, dass der Gesang der Vögel etwas über die allgemeine Intelligenz aussagt, haben mittlerweile auch andere Gruppen hinterfragt und aufgegeben. Stephen Nowicki musste sich neu orientieren.
I loved that hypothesis.
Ich habe diese Hypothese geliebt. Ich bin noch immer dabei, die Trennung zu verarbeiten. Gerade arbeite ich an einer sehr aufregenden Forschung über Farbsehen. Damit bin ich gut beschäftigt. Vielleicht ist das meine Trosthypothese. Aber ich werde mich dem Problem wieder zuwenden. Schließlich ist die Frage immer noch offen. Was finden Weibchen an Männchen, die besser singen lernen? Irgendwas muss es sein, sonst treffen sie die Wahl nicht so. Aber wir wissen noch nicht, was es ist.
Sagt Stephen Nowicki im Beitrag von Joachim Budde. Der Gesang einer Singammer sagt nichts über ihre Intelligenz. Eine schöne Theorie hat den Praxistest nicht bestanden. Daten sind eine harte Währung auch in der Genetik. Sie erlauben tiefe Einblicke in die Geschichte der Menschheit und in ihre Krankheiten. Besonders gefragt ist dabei die Erbinformation indigener Gruppen, weil da der Genpool wesentlich übersichtlicher ist als der in den großen Schmelztiegeln der Erde. Forschungsinstitute sind also an DNA-Proben möglichst vieler indigener Gruppen interessiert und versprechen im Gegenzug, sorgsam damit umzugehen. Aber genau das scheint am Wellcome Sanger Institut im englischen Hingston schiefgegangen zu sein. DNA-Daten, so behaupten es zumindest Whistleblower, wurden für ein kommerzielles Produkt verwendet, entgegen der Verträge. Über die Hintergründe habe ich mit meinem Kollegen Michael Stang gesprochen. Das Gespräch haben wir aufgezeichnet.
Ja, dem Streit geht es um die genetischen Daten einer bestimmten Gruppe aus dem südlichen Afrika, die sogenannten Nama. Und das ist eine sehr homogene Gruppe. Das heißt, diese Individuen sind relativ ähnlich. Sie sind stark familiär gebunden. Und das ist spannend für die Forschung, weil viele Wissenschaftler genetische Untersuchungen machen wollen, um zu erkennen, wo bestimmte Erkrankungen häufig auftreten. Und in diesem Fall hatten diese Nama die Zustimmung für Forschungsprojekte gegeben, dass ihre Daten, zum Beispiel Blutproben, eben verwendet werden können. Aber jetzt sieht es so aus, dass diese Daten zweckentfremdet wurden, also nicht nur für diese Forschungsprojekte verwendet wurden, sondern auch für die Entwicklung eines Chips, der kommerziell genutzt werden soll. Und dazu hatten weder die Forschungsinstitutionen, die beteiligt waren, noch die Probengeber selber ihre Zustimmung erteilt.
Der Fall ist über Whistleblower in die Öffentlichkeit gelangt, und zwar nicht nur über einen Whistleblower. Wer waren diese Personen?
Also die Kerngruppe, die bestand aus 4 Personen, die alle beim Sanger-Institut gearbeitet haben und dort mit diesen Daten eben befasst waren und dann gemerkt haben, dass es da ethische Bedenken gibt. Und diese Personen, also diese Whistleblower, die hatten dann dem Leiter der Genetik und dem Institutsdirektor auch schon sehr früh ab Oktober 2017 darauf hingewiesen, dass es diese Bedenken gibt. Aber das ist offenbar ignoriert worden und die Entwicklung dieses kommerziellen Chips ist dann weiter vorangetrieben worden. Ja, und was haben die Whistleblower gemacht? Sie haben sich auch juristische Hilfe gesucht und mit Hilfe eines Anwalts dann auch diese afrikanischen Partnerorganisationen, das waren vor allem 2 Universitäten in Südafrika, von dieser Sache in Kenntnis gesetzt.
Diese afrikanischen Partneruniversitäten waren ja die, die bei den NAMA die Blutproben genommen hatten. Wie muss ich mir das vorstellen? Haben Sie oder die NAMA selbst eine Möglichkeit, die Verwendung der DNA-Daten zu kontrollieren und damit auch die Einhaltung der Verträge?
Das ist relativ schwierig. Also in der Regel gibt es für sowas Einverständniserklärung und dann wird festgelegt, für was diese Daten eben genutzt werden können. In diesem Fall war es offenbar so, dass die Daten nur für Forschungszwecke verwendet werden dürfen. Aber inwiefern das jetzt juristisch ausgelegt oder noch gedehnt werden kann, das ist strittig. Im März 2019 schrieb dann auch der Vizedirektor der Stellenbosch-Universität einen Brief an den Direktor des Sanger-Instituts mit der dringenden Forderung um rasche Aufklärung. Diese Stellenbosch-Universität, die hat mittlerweile auch gefordert, dass die ganzen DNA-Proben zurück nach Südafrika geschickt werden sollen. Und das ist aber, so teilte mir am Mittwoch einer der Whistleblower aus England mit, der anonym bleiben will, bisher nicht passiert. Das heißt, die NAMA-DNA-Proben, die befinden sich offenbar weiter in England. Und das wollte ich auch den Verfasser des Briefes, den Vizerektor der Stellenbosch-Universität, fragen. Aber dieser hat mir dann gestern leider auch ein Interview abgelehnt.
Hat das Sanger-Institut zu den Vorwürfen Stellung bezogen?
Also es gab vor 2 Wochen eine kurze, recht allgemein gehaltene Pressemitteilung, in der die Vorwürfe alle bestritten werden. Demnach habe es keinen Missbrauch der Daten gegeben und meine Interviewanfragen direkt beim Sanger-Institut bei Direktor Professor Michael Stratton wurden auch abgelehnt, eben mit dem Verweis, dass in dieser Pressemitteilung alles gesagt sei und die Vorwürfe alle haltlos seien.
Was heißt das denn? Wurde der Chip jetzt nun mit Hilfe der NAMA-DNA entwickelt oder nicht? Ist das klar?
Ja, da gehen die Aussagen so ein bisschen auseinander. Also klar ist, dass die Whistleblower alle nicht mehr beim Sanger-Institut in England arbeiten. Und wie freiwillig oder unfreiwillig jetzt diese Abgänge waren, das kann man sich denken. 2017, da schrieb vorgestern auch das Magazin Science, gab es vom Sanger-Institut mit dem Konzern Thermo Fisher Scientific einen Deal über 2,2 Millionen US-Dollar für die Entwicklung von 75.000 solcher Microarrays, genannten Genchips. Ja, und deren Entwicklung unter anderem eben mit Hilfe dieser afrikanischen Genomdaten erfolgt sein sollen, schreiben die Whistleblower. Dafür spricht auch, dass es einen E-Mail-Verkehr gibt, wonach Thermo Fisher plante, 384.000 US-Dollar zurückzuzahlen an diese Partnerinstitutionen, also auch an diese afrikanischen Universitäten, die dann verteilt werden soll. Aber ob und wie Sanger an diesem Geld auch beteiligt werden sollte, darüber gibt es auch verschiedene Angaben.
Und wie geht's weiter im Streit?
Ja, das ist derzeit nicht absehbar, da noch juristische Auseinandersetzungen folgen können. Was klar ist, dass die Reputation des Sanger-Instituts auf jeden Fall gelitten hat. Und man muss auch sagen, für die Grundlagenforschung ist das ein schwerer Schlag. Denn solche sensiblen Daten von indigenen Gruppen, die werden künftig sicher noch schwieriger als bisher der Wissenschaft zur Verfügung gestellt werden. Denn was ganz wichtig ist bei solchen sensiblen Probenentnahmen, ja, da geht es immer um Transparenz und Vertrauen. Und das gab oder gibt es in diesem Fall offenbar beides nicht.
Michael Stang über DNA-Daten der NAMA. Whistleblower erheben schwere Vorwürfe gegen das Wellcome Sanger Institut. Und um Whistleblower geht es bei uns auch am Sonntag.
Forschung aktuell. Programmtipp. Es ist das Jahr 2012. Für seine Versuche an todkranken Menschen wird Macchiarini als Lebensretter gefeiert. Am Ende überlebt niemand.
Es war eine Tortur für die Patienten.
Der war als tortillegnende Verhållanden. Wie wir setzen Stopp.
Wir wollten diese Luftröhrenoperationen um jeden Preis stoppen, weil wir gesehen haben, wie sehr sie gelitten haben. Als Whistleblower hatten wir kaum etwas zu gewinnen, aber sehr viel zu verlieren. Das ist ganz klar ein Risiko.
Wer wagt, verliert. Whistleblower im Labor. In Wissenschaft im Brennpunkt. Am Sonntag um 16.30 Uhr.
Ein Ackergift, das vor allem wegen seiner schädlichen Wirkung auf Bienen Schlagzeilen gemacht hat, zieht Kreise. Unsere erste Meldung im Studio ist Lennart Püritz.
Neonicotinoide schaden offenbar auch Fischen. Im Fachblatt Science berichtet ein Forschungsteam, dass der Einsatz der Pestizide in den 1990er Jahren mit einem Einbruch der Fischerei am japanischen Shinji-See zusammenfällt. Die Ergebnisse beruhen auf chemischen, biologischen und Fischereidaten zu dem großen See aus mehr als zwei Jahrzehnten. Mit deren Hilfe rekonstruierten die Forschenden den vermuteten Einfluss der Neonicotinoide in der aquatischen Nahrungskette vom Plankton bis zu den Speisefischen Stint und Aal. Seitdem die ersten Pestizide auf Feldern in der Nähe des Sees eingesetzt wurden, sank demnach die durchschnittliche Masse an Zooplankton im Frühjahr um mehr als 80%. Kurz darauf brachen die Bestände der Fische ein, die sich davon ernähren. Dass die Mittel Insekten schaden, war bekannt. Die Studie weise nun darauf hin, dass sie sich indirekt über das Nahrungsnetz auch auf Wirbeltiere auswirkt.
Eine neue Therapie könnte bei Mukoviszidose helfen.
Mukoviszidose oder auch zystische Fibrose ist eine Erbkrankheit. Durch eine Mutation sind dabei Körpersekrete unter anderem in den Bronchien sehr zähflüssig, was zu Husten- und Lungeninfekten führt. Bei etwa 90% der Betroffenen liegt eine Mutation namens F508-DEL zugrunde. Heilbar ist die Krankheit nicht. Im New England Journal of Medicine stellt ein Forschungsteam jetzt aber eine Kombinationstherapie aus drei Wirkstoffen vor, die dieser großen Patientengruppe helfen kann, besser zu atmen. Die US-amerikanische Behörde für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit FDA hat das Kombinationspräparat mit dem Handelsnamen Trikafta im Oktober bereits für die USA zugelassen. In Europa liegt der zuständigen Behörde EMA ein Zulassungsantrag vor.
Indische Flughunde beherbergen Filoviren, die offenbar auf Menschen überspringen können.
Das lässt der Befund eines Forschungsteams im Fachmagazin PLOS Neglected Tropical Diseases vermuten. In der Studie beschreibt es, dass in Nordindien sowohl zwei Flughundarten als auch Menschen, die die Tiere jagen, zu einem geringen Prozentsatz Antikörper im Blut aufweisen, die auf eine Reihe der meist fadenförmigen RNA-Viren reagieren. Bei den Menschen waren das Viren aus der Gruppe der Ebola- und Marburg-Viren, bei den Fledermäusen Ebola- und Mengler-Viren. Proben von Menschen- und Langzungenflughunden zeigten dabei ähnliche Reaktionen. Die Forschenden vermuten daher, dass die Tiere für die ursprüngliche Übertragung verantwortlich sind. Ein auf den Viren basierender Krankheitsausbruch wurde in der Region aber bislang nicht dokumentiert.
Eine Studie liefert neue Einblicke in die genetische Vielfalt der Menschen in Afrika.
Ein Forschungsteam hat das Erbgut von Personen im ländlichen Uganda untersucht. Wie die Forschenden im Fachblatt Cell berichten, haben sie dabei bislang unbekannte genetische Varianten entdeckt, die mit Stoffwechsel und Gesundheit der Menschen zusammenhängen. Die Studie mache die unentdeckte genetische Vielfalt in afrikanischen Populationen deutlich, so einer der Studienautoren. In Wissenschaftskreisen wird seit längerem ein zu starker Fokus auf die Genetik europäischer Populationen bemängelt.
Vampirfledermäuse haben stabile Freundschaften mit Blutsschwestern.
Vampirfledermäuse, die in Gefangenschaft gegenseitig Fellpflege betreiben und Blutmahlzeiten miteinander teilen, bewahren vielfach auch in der Wildnis eine enge soziale Bindung. Das berichtet ein internationales Forschungsteam im Fachmagazin Current Biology. Die freundschaftliche Beziehung der Tiere überdauere also einen grundlegenden Wechsel des Lebensumfeldes. Allerdings galt das nicht in allen Fällen. Das enge Zusammenleben und die Kooperation in der Gefangenschaft sei demnach nicht der einzige Faktor, der die späteren Sozialbeziehungen prägt. Auch die veränderten sozialen und äußeren Umstände im Freiland beeinflussten, wer sich in wessen Nähe aufhalte.
Sternzeit. 1. November. Der erste Deutsche im All. Am 26. August 1978 startete das Raumschiff Soyuz 31 von Baikonur aus ins All. An Bord waren der sowjetische Kosmonaut Valeri Bykovsky und Sigmund Jähn aus dem Vogtland. Der erste Deutsche im All, ein Bürger der DDR, titelte die Zeitung Neues Deutschland. In der alten Bundesrepublik höhnten manche Medien über den Passagier, der im All angeblich gar nichts tun durfte. Tatsächlich hat Sigmund Jähn auf der Raumstation Salyut 6 mit der Multispektralkamera MKF-6 von Carl Zeiss viele Aufnahmen der Erdoberfläche gemacht. Die Kamera blieb hinterher in der Sowjetunion. Sie war der Preis, den die DDR für den Flug Sigmund Jähns zahlen musste. Den Flug von Ulf Merbold, der 5 Jahre später zum ersten Bundesbürger im All wurde, ließen sich die Amerikaner mit dem Raumlabor Spacelab vergüten. Bis heute glauben viele, Sigmund Jähn hätte 2003 im Kinofilm Goodbye Lenin mitgewirkt. Allerdings wird er dort durch einen Schauspieler dargestellt, der ihm entfernt ähnlich sieht. Nach der Wende war Sigmund Jähn ein äußerst wichtiger Berater für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt und die ESA. Er bereitete den Weg zur exzellenten Zusammenarbeit zwischen Russland und Westeuropa. Als Sigmund Jähn 2018 beim Start von Alexander Gerst dabei war, äußerte er, dass dies wohl seine letzte Rückkehr ins Kosmodrom sei. Leider hat er recht behalten. Am 21. September ist der erste Deutsche im All im Alter von 82 Jahren gestorben.
Der Pflege-TÜV nimmt die Arbeit auf. Dazu mehr gleich nach den Nachrichten bei den Kollegen von Wirtschaft und Gesellschaft. Forschung aktuell verabschiedet sich. Mein Name ist Christiane Knoll. Ein schönes Wochenende und danke fürs Zuhören.